Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 21. September. Ich bin Ole Pflüger, schön, dass Sie dabei sind. Und wir haben wie immer zwei Themen. Zum einen den Tod von US-Richterin Ruth Bader Ginsburg und die Corona-Lage in Bayern. Los geht's mit den Nachrichten.
Hier ist Christina Felschen, guten Morgen. Sollte sich die EU in den libyschen Bürgerkrieg einmischen? Darüber beraten heute die EU-Außenminister in Brüssel. Nach Angaben von Diplomaten haben sich die Staaten schon vorab darauf verständigt, mehrere Unternehmen aus der Türkei und Jordanien mit Sanktionen zu belegen. Sie sollen dafür bestraft werden, dass sie trotz eines UN-Waffenembargos Schiffe, Flugzeuge und anderes Kriegsmaterial in das nordafrikanische Land geschifft haben. Die US-Regierung will heute ankündigen, wie sie die Vereinten Nationen dazu zwingen wollen, Sanktionen gegen den Iran zu erlassen. US-Präsident Donald Trump will dazu morgen sogar vor der UN-Vollversammlung sprechen. Seine Regierung hatte Samstagabend behauptet, die UN-Sanktionen müssten automatisch wieder in Kraft treten, weil der Iran sich nicht an das Atomabkommen halte. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte dem deutlich widersprochen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Am Freitag ist im Alter von 87 Jahren Ruth Bader Ginsburg gestorben. Sie war Richterin am Supreme Court der USA, aber sie war wirklich auch noch mehr als das. Sie hat sich immer sehr für Frauenrechte eingesetzt. Man kann sich vorstellen,
there were some inconveniences at the time.
Mit 87, da hat sie zu einer Zeit studiert, als quasi nur Männer Jura studiert haben.
There were 9 women in a class of over 500.
Und sie war, glaube ich, auch so sehr Popstar, wie man es nur werden kann, wenn man Juristin ist. Insbesondere war sie aber auch eine von 4 eher liberalen Richterinnen und Richtern da am Supreme Court. Und deswegen war es einer ihrer großen Wünsche, dass ihr Platz nicht neu besetzt wird, bevor ein neuer Präsident im Amt vereidigt wird. Kein Wunder, dass Donald Trump da andere Vorstellungen hat. Er will jetzt so schnell wie es geht dem Senat einen Nachfolger vorschlagen. Und deswegen gibt es jetzt natürlich Streit im Wahlkampf mit den Demokraten. Worüber genau, das möchte ich jetzt mit Rieke Havertz diskutieren, unserer US-Korrespondentin. Hallo Rieke.
Hallo Ole.
Wenn jetzt noch eine konservative Richterin ernannt würde, dann würde das ja die Mehrheitsverhältnisse im Gericht auf Jahrzehnte wahrscheinlich festlegen. Wie mächtig ist denn der Supreme Court?
Der oberste Gerichtshof in den USA ist extrem mächtig, beziehungsweise sie fällen immer wieder Urteile, die von sehr weitreichender gesellschaftspolitischer Bedeutung sind. Immer wenn sich die Politik nicht einigen kann, dann landet im Grunde genommen ein Thema vor dem Gericht, unter anderem das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, Waffenrechte oder auch Obamas Gesundheitsreform. All diese Dinge werden vom Supreme Court behandelt und Donald Trump kann deswegen natürlich jetzt einen Richter benennen, der eher konservative Urteile in der Vergangenheit gefällt hat und deswegen geht es hier um große ideologische Fragen für beide Parteien.
Trump kann das allerdings natürlich nicht alleine entscheiden, er braucht noch die Zustimmung des Senats. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass er da rechtzeitig noch eine Mehrheit bekommt?
Also formal haben Donald Trump und die Republikaner faktisch alles auf ihrer Seite. Die Republikaner haben im Senat eine Mehrheit, aber so ein Prozess, der dauert. Die vergangenen Richterposten wurden alle nicht in unter 50 Tagen bestätigt. Und es sind ja nur noch, ich glaube, 43 Tage heute bis zur Wahl. Und deswegen wird das zeitlich einfach sehr, sehr eng. Und die Demokraten werden natürlich alles versuchen, um das zu verhindern. Die Demokraten sagen, es kann nicht sein, dass ein Präsident so kurz vor einer Wahl eine Benennung auf Lebenszeit macht. Sondern sie sagen, das soll der neue Präsident machen. Ob das dann nun Donald Trump ist oder Joe Biden. Aber sie hoffen natürlich darauf, dass es Joe Biden wäre und selbst wenn es nicht Joe Biden wäre, dass sich vielleicht die Mehrheiten im Senat verändern nach dem 3. November und sie dann eine mögliche Personalie blockieren könnten.
Sind denn Abweichler in den Reihen der Republikaner auch denkbar?
Es gibt auf jeden Fall eine Chance auf Abweichler. 4 Republikaner bräuchte es, um eine Nominierung zu verhindern. Und Susan Collins aus Maine hat schon angekündigt, sie würde gegen so eine Abstimmung noch vor der Wahl sein. Und es gibt auch andere, wie zum Beispiel Mitt Romney, die sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über Präsident Trump geäußert haben. Das kann also durchaus passieren und sicherlich auch etwas, worauf die Demokraten hoffen.
Was meinst du, wie wird sich dieses ganze Thema jetzt auf den Wahlkampf der nächsten Wochen auswirken?
Alles wird sich in diesem Wahlkampf, in diesen wenigen letzten Wochen jetzt darauf fokussieren. Joe Biden wird versuchen, den Sitz des Supreme Court sehr eng an das Recht auf eine Gesundheitsversorgung zu koppeln und damit eben an die Corona-Krise. Donald Trump wird sagen, ich bin der gewählte Präsident, es ist mein Recht, diesen Posten noch zu besetzen. Und beide Seiten werden vermutlich ihre Wähler noch mal sehr stark mobilisieren können, weil es einfach um so krasse ideologische Fragen geht und für beide Parteien im Grunde die ideologische Zukunft des Landes auf dem Spiel steht. Das klingt ein bisschen dramatisch, aber so fühlt sich das hier gerade an und eben weil dieser Supreme Court so eine große Bedeutung hat.
Vielen Dank nach Washington, Rika Havertz.
Und sonst so?
Die Corona-Pandemie kann man, glaube ich, wirklich gut als globales Unglück bezeichnen. Und deswegen ist es auf irgendeiner Ebene dann auch wieder logisch, dass sich Menschen gerade verstärkt dem Glücksspiel zuwenden. Zumindest wird das aus Südkorea berichtet. Da wurden in diesem Jahr so viele Lottoscheine gekauft wie seit 2005 nicht. Und für die Zeit vor 2005 gibt es einfach keine Zahlen. Schwer zu sagen, ob das ein allgemeiner Trend ist. Das mit Südkorea kam über die Nachrichtenagentur und für Deutschland habe ich jetzt keine Zahlen gefunden. Ich habe am Wochenende allerdings meine Familie besucht und auf der Rückfahrt gestern mit der Bahn habe ich beobachten können, auf jeden Fall ist hierzulande auch eine besondere Form des Glücksspiels immer noch sehr beliebt, nämlich das Spiel, ich habe die Maske unterm Kinn und wenn ich Glück habe, dann stecke ich niemanden an. Eigentlich wäre dieses Wochenende ja das Oktoberfest in München losgegangen. Ist es aber nicht, denn
es geht nicht.
Sie erinnern sich, das Ganze ist schon vor ein paar Monaten abgesagt worden.
Wir sind uns übereingekommen, dass das Risiko schlicht und einfach zu hoch ist.
Und wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen anguckt, dann war das wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee. Denn Bayern meldet gerade über 40 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und in München sind es sogar über 50. Sicherheitshalber darf man jetzt auf der Theresienwiese nicht mal mehr Alkohol trinken. Anderswo soll allerdings schon gefeiert werden, nämlich in den Wirtshäusern. Und deswegen spreche ich jetzt mal mit Matthias Kirsch, der als freier Journalist in München arbeitet und von dort für Zeit Online berichtet über die Corona- und über die Biersituation dort. Hallo Matthias.
Hallo Ole.
Bayern ist immer noch das Land mit den meisten bekannten Corona-Fällen. Liegt das nur daran, dass da besonders viel getestet wird oder steckt da noch mehr dahinter?
Ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Also es ist schon richtig, in Bayern wird viel getestet, besonders unter Reiserückkehrern und Urlaubsrückkehrern. Und die Reise- und Urlaubsrückkehrer sind schon der größte Teil der aktuellen Infektion. Das ist schon richtig. Aber diese Zahl nimmt ab. Das deutet darauf hin, dass es auch innerhalb des Bundeslandes Bayern immer mehr Fälle gibt. Und warum kommen diese Fälle jetzt alle auf? Bayern ist halt eins der Bundesländer mit den spätesten Sommerferien. Die sind erst vor einer guten Woche zu Ende gegangen. Und man kann die Rechnung ja selber machen. Je später der Urlaub zu Ende geht, desto eher kommen diese Fälle halt jetzt. Und genau das ist in München und in Bayern gerade der Fall.
Kommen wir mal zum Oktoberfest. Die Wirte in der Münchner Innenstadt, die haben jetzt ja zur sogenannten Wirtshauswiesen geladen, als kleiner Ersatz, Oktoberfest Light sozusagen. Das klingt für mich trotzdem nicht nach einer besonders guten Idee. Wie läuft das denn genau ab und gibt's da auch Kritik innerhalb Münchens daran?
Im Grunde ist das Prinzip so, die Wirtshäuser, die können halt das sogenannte Oktoberfestbier jetzt ausschenken. Ja? Und es gibt dann auch in einigen Wirtshäusern Musik. Aber die können jetzt nicht den Laden vollpacken, wie es in einem Wiesenfestzelt der Fall wäre. Das heißt, die Abstandsregelungen müssen natürlich eingehalten werden, genauso wie die anderen Hygienemaßnahmen. Das heißt, man muss mit Maske da rein und rausgehen und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall Kritik, vor allem aus der medizinischen Richtung. Von Ärztinnen und Ärzten kommt Kritik. Ich meine, die Kombination aus engem Raum, vielen Menschen, Gesang.
Und Alkohol.
Und Alkohol natürlich. Ist so eine perfekte Brutstätte für das Virus. Aber die Münchner Politik hat sich dazu entschieden, das Wochenende jetzt noch abzuwarten. Momentan sind die Wirtshauswiesen also gestartet.
Was ist denn mit Markus Söder? Der galt ja im Frühjahr noch so als der Corona-Killer unter den Ministerpräsidenten, hat mit die schärfsten Maßnahmen verhängt. Und jetzt sieht's aber so aus, als wird die Situation in Bayern schon wieder ein bisschen aus dem Ruder laufen. Muss der jetzt um diesen Ruf fürchten und vielleicht sogar auch um seine Kanzlerkandidatur?
Das Problem für Markus Söder ist, er vertritt in den letzten Wochen ganz klar eine Position und diese Position heißt, ich will einen zweiten Lockdown verhindern. Und er hat sich so darin festgebissen, dass jetzt ein zweites Mal zu schließen, weil die Zahlen so hoch werden, für ihn wirklich ein Eingeständnis wäre, wir haben falsch reagiert. Und das ist für ihn natürlich gefährlich. Denn das Verständnis innerhalb der Bevölkerung für harte Maßnahmen, die er ja am Anfang ganz maßgeblich mitgeprägt hat, die ist halt nicht mehr so da wie im März. Ist
am Anfang mehr gefordert worden, ja.
Genau, und dementsprechend, wenn du jetzt als Markus Söder hart reagierst, dann könnte es dich Wählerstimmen kosten. Und das ist natürlich für ihn in der politischen Realität etwas, was er nicht will.
Ja, dann bin ich doch froh, dass ich nicht Markus Söder bin, sondern er selbst. Danke dir, Matthias.
Bitte gerne.
Und das war Was Jetzt am Montagmorgen. Heute Nachmittag natürlich wie immer das Update. Fragen, Lob und Kritik können Sie schicken an wasjetzt@zeit.de. Danke fürs Zuhören. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe am Freitag tatsächlich erzählt, wahrscheinlich gewinnt der Roglic die Tour de France.